Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frisch serviert. Wir haben lange diskutiert, das ist Aufnahme 84, by the way. Und es ist unser Abschluss im Viererreigen der Interviews mit den Parteien zur Bundestagswahl 2025. Ich muss bei der Jahreszahl immer noch mich konzentrieren, wir sind ja noch im Januar. Wir haben bereits gesprochen mit der SPD, Rodi, mit der FDP, Herrn Herbrand und mit den Bündnis 90, die Grünen, Katharina Beck. Und wir haben heute das Vergnügen, die CDU in Person von Fritz Günzler hier interviewen zu dürfen. Hallo Fritz.
Hallo.
Und mit dabei ist natürlich der Arne Schnittger. Vielleicht noch eins vorneweg, bevor ich ganz kurz auch den Fritz Günzler vorstelle. Warum nur diese vier Parteien? Wir haben uns insofern fokussiert auf die Parteien, die nach eigenen Aussagen auch in unterschiedlichen Konstellationen koalitionswillig sind, werden dann alle anderen Parteien in einer separaten Folge, der Arne und ich, von ihren steuerlichen Wahlprogrammen her vorstellen. Vielleicht jetzt ganz kurz zum Fritz Günzler. Der Fritz ist geboren in Cuxhaven im schönen Jahr 1966. Er hat zwei Kinder und was ihn den Arno und mir nahe bringt, ist, er ist steuerlich vorgebildet. Er ist richtiger Steuerberater. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, ist, dass er Mitglied im Aufsichtsrat der Göttinger Händel-Festspiele GmbH ist. Als Händel-Opern-Fan hat mich das natürlich spontan begeistert und deswegen hoffe ich, dass es dann auch eine Einladung zu Ariodante geben könnte nach Göttingen. Fritz ist im Finanzausschuss der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und in der Konstellation damit perfekt geeignet, jetzt mit uns ein bisschen über das steuerpolitische Programm für diese Bundestagswahl der CDU zu sprechen. Und da starten wir auch direkt schon mit der Eingangsfrage. Es sieht ein bisschen danach aus, als würde es sich auch um eine Richtungswahl handeln, aber bei dieser vorgezogenen Bundestagswahl, und als würden verschiedene ordnungspolitische Vorstellungen auch zur Wahl stehen. Nämlich die Frage, mehr Staat, mehr Privatwirtschaft, welche Rolle spielen dabei die Steuern? Ist es nur eine Fiskalquelle, die dann den Staat die Möglichkeit geben soll, kräftig zu investieren, oder ist es auch ein ordnungspolitisches Lenkungsmittel vielleicht, oder sollte man sich vielleicht ganz zurücknehmen? Und da treffen schon verschiedene Ansichten aufeinander, insbesondere wenn man auch sieht, dass die deutsche Staatsquote laut BMF-Bericht aus dem letzten Jahr 48,1% beträgt, war mal in der Spitze bei 50,9 zu Corona-Zeiten, aber im Vergleich die USA bei 39,5, Japan bei 41,1, aber auch Frankreich bei 56,1. Und deswegen meine Frage an dich, lieber Fritz, wie steht ihr dazu? Ist das zu viel, zu wenig? Wie seht ihr die Steuern auch in dem Reigen?
Also erstmal schön, dass ich heute wieder dabei sein darf. Bin ja nicht das erste Mal in dieser netten, sympathischen Runde. Ja, ich glaube, dass bei dieser Bundestagswahl schon es um einen Richtungswechsel geht. Also wir sagen ja nicht zu Unrecht in unserem Wahlprogramm Politikwechsel für Deutschland. Und damit ist auch klar, welche Richtung es gehen soll. Es kann einen weiter so nicht geben. Unser Wirtschaftsstandort in Deutschland ist in Gefahr. Wir haben 2 Jahre Rezession erlebt. Wir sehen, dass das im Ausland in anderen Ländern ganz anders aussieht. Sonst könnte man ja sagen, das liegt alles daran, weil alle mit dem Krieg, den Folgen Ukraine zu kämpfen haben etc. Aber wir müssen eben sehen, dass wenn wir das international uns angucken, die Weltwirtschaft bei einem Wachstum von 3% liegt, OECD bei über 2% und wir krauchern da bei 0 und minus Prozentzahlen rum. Von daher sieht man, dass das notwendig ist, was zu tun. Und auf die Frage zu kommen, ich glaube, dass wir aus dieser Wirtschaftsmalesche nicht rauskommen, indem wir noch mehr Staatswirtschaft machen, sondern dass wir den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, zu atmen, zu investieren, die Transformation zu finanzieren. Und da gehören viele Dinge dazu. Wir haben in Deutschland die höchsten Energiekosten, wir haben die höchsten Arbeitskosten, aber wir haben auch die höchsten Steuern. Und glaube ich, deshalb ist die Steuerpolitik eine wichtige Stellschraube. Nicht die einzige, das muss man immer wieder betonen. Aber ich glaube, wir Steuerpolitiker sollen uns auch ein bisschen ernst nehmen und wichtig nehmen. Also ich glaube, es ist schon ein wichtiger Punkt. Und die letzte Unternehmenssteuerreform, die wir hatten, kommt aus dem Jahre 2008. Also von daher gibt es, glaube ich, erheblichen Bedarf, da mal ranzugehen, weil eben international viel passiert ist. Und wir müssen ja sehen, dass unser Steuersystem nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Wenn ich mir die Expertenkommission angucke, also was Unabhängiges, also kein Parteiorgan der CDU, sondern die Expertenkommission des Bundesfinanzministeriums, haben die ja gesagt, das, was wir da vorliegen haben bei der Unternehmenssteuern, ist ineffizient und überbürokratisch und macht ist nicht möglich, die betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten umzusetzen. Also von da gibt es großen Bedarf. Ehrlicherweise gibt es den schon länger. Also wir haben als CDU-CSU-Bundestagsfraktion bereits 2019 ja ein Papier vorgelegt, haben aber leider bis dahin keine politischen Mehrheiten dafür gefunden. Bin aber guter Dinge, wenn man jetzt den Wahlkampf verfolgt, dass jedenfalls das Erkenntnisproblem weg ist. Also dass jeder erkennt, wir müssen was mit dem Standort Deutschland tun. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir dann in der Koalition, die wir ja wahrscheinlich eingehen müssen, dann möglichst gute Vorschläge umsetzen können. Aber wie gesagt, ich glaube, das werden wir nur mit den Unternehmen hinkriegen. Und wenn wir den Investitionsstau angucken in unserem Land, 90% der Investitionen werden durch Unternehmen und also durch die private Hand gemacht, nur 10% durch den Staat. Also von daher klares Signal, wir brauchen mehr Freiheit für Unternehmen.
Ja, dann lass uns doch mal einsteigen. Also von mir nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, Fritz. Welche Maßnahmen können das denn sein? Wenn man bei euch reinschaut, liest man ja natürlich etwas von Abschaffung des Solis. Du kannst gleich nochmal die anderen Maßnahmen auch darstellen. Man liest natürlich auch was von Unternehmenssteuer von 25%. Und wir hatten schon in einer anderen Folge da die Frage, wie das denn gehen soll. Weil eine Sache habe ich gelernt in den letzten 20 Jahren. Reformierung der Gewerbesteuer ist doch nicht so einfach. Und wenn ich jetzt mal sehe, Unternehmenssteuern, es sind doch viele ja auch Körperschaften. Haben wir die Körperschaftsteuer 15%, Gewerbesteuer 15, alle armen Riesen das 30. Wenn ich also auf runter 25 runtergehen will, müsste ich, wenn ich mal unterstelle, die Gewerbesteuer klappt nicht, von der Körperschaftsteuer von 15 auf 10 dann runter. Und ich denke mal so, die 10% wären ja dann unter Irland. Und ich sehe dann schon die Schlagzeilen, Skandal. Also Deutschland ist sozusagen Steuerland unterhalb von Irland. Lässt sich sowas durchhalten? Oder vielleicht kannst du dazu ja was sagen und welche sonstigen Maßnahmen du noch siehst?
Also ich glaube, jedenfalls wenn man sich mit den Fachleuten unterhält, ist man sich eigentlich einig, dass die Benchmark 25% sind im internationalen Vergleich. Und damit liegen wir ja immer noch höher als im EU-Schnitt. Da liegen wir bei 21%, in der OECD bei 23%. Also wir sind dann immer noch nicht Billigland, aber wir sind nicht mehr Hochsteuerland. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt gibt es meines Erachtens zwei Wege, dorthin zu kommen. Als erstes ist, oder vor die Klammer gezogen, der Solidaritätszuschlag muss weg. Das ist eine Belastung, die ja insbesondere die Kapitalgesellschaften noch alle tragen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder senke ich, wie von dir angesprochen, den Körperschaftsteuersatz sukzessive auf 10%. Oder ich schaffe eine Möglichkeit, dass ich die Gewerbesteuer auf die Körperschaftsteuer ganz oder teilweise anrechnen kann. Also so wie ich es bei der Einkommensteuer auch habe. Wir haben jetzt in unserer Agenda 2030 als CDU niedergeschrieben, dass wir uns vorstellen, dass wir auf 10% in der Körperschaftsteuer gehen. Aber da wir natürlich wissen, dass wir einen limitierenden Faktor haben, das ist der Haushalt, soll das in mehreren Schritten geschehen, die ab 2026 beginnen, sodass man über 4 Jahresschritten sich dann langsam diesen 10% annähert, sodass man dann die 25% hätte. Und das müsste man, das ist jedenfalls meine Vorstellung, jetzt auch fest dann ins Gesetz schreiben, dass man den Abbaupfad klar hat, sodass für die Investitionsentscheidung den Unternehmen klar ist, was jetzt die nächste Zeit in Deutschland passiert.
Bei der Verlustverrechnung, ich meine, es gibt ja im Unternehmenssteuer auch mehr als jetzt so die Headline, was ist die Gesamtunternehmenssteuerbelastung? Verlustverrechnung, Abschreibung und sonstiges. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was mitgeben?
Ja, also wir hatten ja parallel schon mal einen Antrag auch in den Deutschen Bundestag nochmal eingebracht, wo wir die Dinge auch benannt haben. Wenn es um Wettbewerbsfähigkeit geht, dann ist natürlich die Belastung auf die thesaurierten Gewinne, glaube ich, das, was im Schaufenster steht. Aber dann ist wirklich auch zu gewährleisten, dass Personengesellschaften die Möglichkeit haben, auch an diesen, ich nenne es mal, Herabsetzungen teilzuhaben. Das heißt, Thesaurierungsbegünstigung muss verändert werden, Optionsmodell nach 1a KStG muss verbessert werden. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir mit den Verlusten umgehen. Also die Mindestbesteuerung sollte man, wie ich finde, mindestens aussetzen temporär. Vielleicht könnte man auch darüber nachdenken, weil ja die Sorge ist, dass es erhebliche Verlustvorträge gibt. Da sind ja gigantische Zahlen, die vom BMF immer in die Debatte eingebracht werden, dass man vielleicht Verluste aus einer gewissen Zeit nimmt und sagt, die können wir erstmal vollständig verrechnen, sodass man dem entgegentritt. Ich glaube auch, dass wir bei den Verlustrückträgen noch was machen können, weil das sind ja latente Steueransprüche, die die Unternehmen haben. Das ist ja das Schnellste, wo wir ihnen helfen können. Also ich glaube, da können wir was machen. Und wir müssen dann natürlich auch noch, das muss alles natürlich ein Gesamtpaket sein, uns über die Abschreibung unterhalten, um sozusagen möglichst schnell in die Liquidität zu kommen für die Unternehmen. Aber dann muss man es auch so machen, dass man das langfristig planen kann. Also degressive Abschreibung für 8 Monate, das ist, glaube ich, nicht der Hit. Also von solchen Dingen sollten wir dann Abstand nehmen. Mir ist aber auch noch wichtig, nachdem dieser Wettbewerbsfähigkeit, da werden wir, glaube ich, auch noch drauf kommen, gibt es da viele Dinge auch, die gar nicht so viel Geld kosten. Das ist die Bürokratie im Steuerrecht abzubauen, Strukturen zu vereinfachen. Christian, wieder ein Lieblingsthema, den Ergebnisabführungsvertrag abzuschaffen. Also das sind ja Dinge, die man alle machen kann, die können kein Geld kosten.
Ich freue mich ja, dass meine Lieblingsthemen mittlerweile, man weiß ja, steht der Tropfen und die Wiederholung und so, und vielleicht irgendwann verfängt das tatsächlich auch. Aber du hast es angesprochen, es ist nicht nur die materielle Steuerbelastung, also das, was tatsächlich mal gezahlt werden muss oder was bei der Verlustverrechnung einem abgeschnitten wird, sondern es ist natürlich auch der Bürokratieaufwand, der Adminaufwand, die Komplexität. Und da ist es ja über die letzten Jahre nicht unbedingt besser geworden. Globale Mindeststeuer als Stichwort, Pillar 2. Themen wie Meldung von grenzüberschreitenden Gestaltungen. Gab es ja auch so eine Art Windmühlenkampf, ne? Zum Glück hat die Don Quixote hier einmal gewonnen, zumindest bislang. Und das Ganze läuft ja unter dem Stichwort Decluttering. Wie steht die CDU, wie stehst du dazu zum Decluttering?
Also ich glaube, nachdem wir die Mindestbesteuerung haben, müssen alle Missbrauchsbekämpfungsvorschriften auf den Prüfstand. Da gibt es ja auch Ideen, will ich ehrlicherweise sagen, die auch jetzt schon aus dem Bundesfinanzministerium mehrfach vorgetragen worden sind, die aber keine politische Mehrheit bei der Ampel gefunden haben. Da ist eben die Frage, kann das alles so bleiben bei der Hinzurechnungsbesteuerung? Ist das eigentlich notwendig, jedenfalls für die Unternehmen, die der Mindestbesteuerung unterliegen? Wie ist das mit der Lizenzschranke? Also das sind Punkte, die wir alle auf den Prüfstand stellen müssen, weil auch zu unserer Zeit, das will ich selbstkritisch sagen, haben wir uns mehr mit Missbrauchsbekämpfung beschäftigt im Rahmen der Steuerpolitik. Also weniger darum, wie machen wir ein Steuerrecht, das Investitionen fördert, das Innovationen fördert. Und ich glaube, wir haben eines der restriktivsten Unternehmenssteuerrechte dadurch geschaffen. Und da müssen wir mal ein bisschen Luft reinlassen und ein paar Dinge einfach mutig streichen. Und evaluieren heißt das ja dann neudeutsch. Also ich glaube, so manches brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Und dann gibt es ja so Auswüchse auch bei der Hinzurechnungsbesteuerung, wenn ich die Anrechnungsüberhänge bei der Gewerbesteuer sehe, die geistern jetzt Zahlen rum, die Milliardenbeträge anscheinend wohl sogar ausmachen. Da müssen wir mal ran. Das kann ja wohl nicht sein. Also dass Steuern sozusagen doppelt gezahlt werden müssen.
Eine Frage hätte ich noch. Du hast gesagt, wir haben die Mindestbesteuerung. Das muss Anlass sein, über Missbrauchsverhinderungsvorschriften nachzudenken. Das kann ich verstehen. Heißt aber im Umkehrschluss auch meine Frage, die Frage der Mindestbesteuerung, bleibt die bestehen? Ist für dich insofern auf jeden Fall gesetzt? Wir haben eine Richtlinie, muss man sagen. So gesehen ist auch die Frage, wir kommen aus der Nummer raus. Aber wenn wir jetzt mal sehen, die Amerikaner würden nicht quasi damit weitermachen und sagen, wir machen nach Trump, ist das Schluss, und wir in Europa machen, müssen natürlich infolge der Richter tätig werden. Wäre aus Sicht der CDU dann auch so eine Richtlinie natürlich auf europäischer Ebene zu überdenken und sollte auch nochmal hinterfragt werden, weil das ist ja schon auch für die Unternehmen eine echte Herausforderung, muss man sagen, wenn man mal sieht, was das bedeutet, so eine Erklärung vorzubereiten. Ja, Christian, du kannst das vielleicht von berichten, ne? Das ist nicht so einfach, glaube ich, ne?
Nein, also das ist ja das, was uns auch zugetragen wird. Du sagst ja zu Recht, wir sind da europäisch gebunden. Das ist ja sowieso auch eine Fragestellung, ob das alles so klug war, dass wir da sofort eine Richtlinie haben. Professor Schön spricht ja immer von der Versteinerung des Steuerrechts in diesen Punkten, weil so eine Richtlinie kriege ich ja so schnell auch nicht aufgehoben. Dann brauche ich wieder eine Einstimmigkeit aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips. Also es wird sehr schwierig. Also ich glaube, da würden wir uns verkämpfen, obwohl wir natürlich genau beobachten müssen, was passiert mit Trump alles. Also kommen wir in einen Handelskrieg, der auch ein Steuerkrieg sein könnte. Dann wird es darum gehen, wie gelingt es, dieses Konstrukt, was ja an Komplexität an fast nicht durch nichts zu überbieten ist, handelbar zu machen, wenn das überhaupt funktioniert. Also die Grundidee, dass wir ein Mindestlevel an Steuern überall haben, finde ich ja ganz spannend. Ich glaube, da haben sich ja Politiker ausgedacht und keine Steuerrechtler. Und das ist ja sympathisch. Aber dann kam das Problem, dass man das versuchen musste, runterzubrechen. Und diese Carve-out und all diese Dinge. Ich glaube, da muss man nochmal hingehen, dass man eine Whitelist überlegt. Also es gibt viele Dinge, wo man von vornherein sagen kann, da haben wir gar kein Problem. Und trotzdem muss viel berichtet werden, dass wir diese Dinge vielleicht rausnehmen können.
Auf jeden Fall. Ansonsten liest man auch, ihr wollt eine vollautomatisierte Veranlagung auch sozusagen voranschieben. Was ist denn das? Das habe ich gelesen und war da ganz gespannt. Kannst du das mal vielleicht ein bisschen konkretisieren noch?
Ja, das ist ja die Idee, dass wir im Rahmen der Digitalisierung und Digitalisierung und Finanzverwaltung sind zwei Dinge, die nicht immer zwingend zusammenpassen, eigentlich. Aber die Idee ist natürlich schon, dass die Daten, die dann bei der Finanzverwaltung sind, das bezieht sich aber im Wesentlichen auf die Einkommensteuerveranlagung, dass diese Dinge sozusagen dem Steuerpflichtigen mitgeteilt werden und dass man dann überlegt, dass er nur noch gegenzeichnen muss. Ich bin sogar dafür, dass man darüber nachdenkt, ob man nicht ein Steuerfestsetzungsverfahren durch Selbstveranlagung einführt, wie wir es aus der Umsatzsteuer kennen. Dass ich also meine Einkommensteuererklärung mache, dann kommt eine Erstattung raus, die kriege ich dann hoffentlich vom Staat, oder es kommt eben eine Zahllast raus und dass ich diese dann an den Staat überweise und dass dann die Verifizierung nur wie sie es teilweise jetzt objektiv ja auch schon stattfindet, in Stichproben stattfindet. Da kommen mir die Steuerrechtler, also die Steuerjuristen natürlich dann entgegen und sagen, das hat haftungsrechtliche Probleme, das hat einen anderen juristischen Wert. Aber wenn man auch mit der Steuerverwaltung redet, die haben ja auch gar nicht mehr die Manpower und Womanpower, das alles abzuarbeiten. Und es gibt viele Dinge, die sie sich angucken sollten, aber die Steuerdeklaration, wenn ich jetzt mal die ganzen typischen Arbeitnehmerfälle nehme, das macht ehrlich, glaube ich, wenig Sinn, da viel Ressourcen reinzustecken. Und da kann sowas passieren. Und wenn Krankenkassenbeträge und all diese Dinge alle darlegen, warum kann man nicht dann sozusagen, solange wir die Selbstveranlagung nicht haben, denen was zuschicken und die schreiben drunter, passt, fertig.
Einkommensteuer, glaube ich, ist auch noch so ein Bereich, der vielleicht noch von Interesse ist. Da soll es ja auch Entlastung geben. Ja, wie sieht es denn aus? Wer wird denn entlastet, Fritz? Welche nehmt ihr da ins Visier? Und ja, wie lässt sich das Ganze auch finanzieren, ist dann noch die Frage.
Also, das Erste ist, werden alle entlastet. Das muss man ja immer wieder erklären. Jedenfalls den geneigten Journalisten habe ich das Gefühl, wenn wir den Eingangsbereich für die Spitzensteuerbelastung auf 80.000 Euro von derzeit circa 60.000 Euro erhöhen, dämpft das ja den gesamten Einkommensteuertarif. Absolut sind natürlich die Entlastungen, das ist das Ergebnis eines linear progressiven Tarifs, oben höher, aber prozentual unten auch, indem ich die ganze Kurve strecke. Ich halte das für mittlerweile erforderlich, wenn wir jetzt sehen, dass wir ungefähr das 1,8-fache des Durchschnittseinkommens haben, um in den Spitzensteuersatz zu landen. Das war mal das 18- und 19-fache in den 70er Jahren. Also von daher glaube ich, müssen wir an den Einkommensteuertarif ran. Dieser berühmte Mittelstandsbauch, das ist eine sehr teure Veranstaltung. Das ist der Link zu dem, was du als zweites gefragt hast. Wie bezahlen wir die ganze Chose? Also ich will erst mal sagen, dass wir Steuereinnahmen haben, die auf Rekordniveau liegen. Wir haben trotz aller wirtschaftlicher Schwäche 1 Billion Steuereinnahmen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin in den Deutschen Bundestag gewählt worden, da hatten wir, vor 11 Jahren hatten wir 630 Milliarden. Also wir haben Inflation, das ist mir auch alles völlig klar. Also das ist nominal und nicht real, das ist weniger. Aber dennoch sind die Ausgaben überproportional zu den Einnahmen gewachsen. Und da gibt es viele Einzelpunkte, aber ich glaube, man muss da insgesamt mal ran und mal ein bisschen Luft dran lassen. Und wir sagen ja auch deshalb, weil wir die Schuldenbremse einhalten wollen, die ja eine Verschuldung ermöglicht, auch darauf muss man erinnern, dass wir das Ganze nicht auf einmal machen können. Und wenn man der Überzeugung ist, die ich auch habe, dass man Wachstumsimpulse auslösen kann durch Steuerpolitik, hofft man natürlich, dass wir, wenn wir im 4. Jahr sind, schon die ersten Effekte aus dem 1. Jahr haben und 1% Wachstum, Pi mal Daumen, 12 Milliarden mehr Einnahmen. Also da wird hoffentlich eine Gegenfinanzierung kommen. Also einerseits sparen, Prioritäten setzen, und andererseits, glaube ich, auf Wachstum setzen.
Vielleicht ein Wort zu einem nicht ganz so Hardcore-Steuerthema, Sozialbeiträge. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist das, was ihr bei den Sozialversicherungsbeiträgen gesagt habt, dass man sich wieder auf die 40% zubewegen solle. Jetzt haben wir die Woche, wir sind in der Woche vom 13. Januar, das haben wir auch mit den anderen parteipolitischen Vertretern besprochen, ja, vom Bündnis 90, die Grünen, wieder das mit der Bürgerversicherung gehört und insbesondere mit einer Betonung auf Sozialversicherungspflicht für Kapitaleinkünfte. Ja, das hat sich über die Woche so ein bisschen dahin gewabert. Vielleicht dazu nur ganz kurz ein Statement.
Ja, also ich finde immer interessant, dass die Fantasie keine Grenzen kennt, wenn es um die Verbesserung von Einnahmen geht und letztendlich Erhöhung von Abgaben, die der Staat bekommt oder eben die Sozialversicherung bekommen. Ich finde den Vorschlag sehr unausgegoren. Noch ist auch gar nicht klar, was gemeint ist. Wir wissen, dass wir bei freiwillig gesetzlich Krankenversicherten derzeit das schon haben. Aber jetzt, und dann ist dann die Frage, welche Fälle stellt sich Herr Habeck bei seiner Habeck-Steuer vor. Also mir fehlt da die Fantasie. Also jedenfalls rübergekommen ist, es soll zusätzliche Belastungen geben. Und ich glaube, das schreckt derzeit ziemlich ab. Also ich glaube, wir brauchen insgesamt, auch das haben wir in unserem Programm ja angesetzt, wir müssen Arbeitsanreize setzen. Also in Deutschland haben wir die höchste Zahl an Beschäftigten, aber wenn ich das auf die Stunden rechne, sind die abnehmend. Wir arbeiten in Deutschland 100 Stunden pro Kopf weniger als in der Schweiz und andere Länder will ich gar nicht erwähnen. Was können Anreize sein, mehr zu arbeiten? Also wenn ich noch mehr besteuere, gut, hier sind es die Zinsen, die in der Frage stehen, aber grundsätzlich müssen wir Entlastung schaffen. Also Leistung muss sich wieder lohnen, hieß es früher mal, aber ich bin dafür und darum finde ich interessant, auch unsere Vorschläge zu überlegen, wie können wir Überstundenzuschläge steuerfrei stellen. Das machen die Österreicher ja schon. Noch spannender fände ich, wenn man darüber nachdenken könnte, Überstunden freizustellen. Da sind aber verfassungsrechtliche Themen, die da stehen. Also ich glaube, das wäre so ein richtiger Burner, sage ich mal. Wenn man das hinbekäme, wird mir jedenfalls aus dem Handwerk gespiegelt. Und die Frage eben auch, der Aktivrente, wie wir das nennen, der Zuverdienst von Rentnern in der Rentenphase, dass sie dann bis zu 2000 Euro im Monat zuverdienen können, steuerfrei. Ich glaube, das ist auch eine spannende Geschichte. Also ich glaube, alles, was Arbeit oder insgesamt die Leute, die Haushalte mehr belastet, sollte man sein lassen. Dennoch sind, und das will ich nicht kleinreden, die Sozialversicherungssysteme vor Riesenherausforderungen, sei es die Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, da müssen wir ran. Auch die Arbeitslosenversicherung. Und da gibt es ja auch Vorschläge vom IFO-Institut jetzt, das anders zu machen. Also ich habe da eine große Offenheit, dass wir da auch über andere Dinge nachdenken, aber ich glaube, der Vorschlag von Habeck ist nicht bis zu Ende gedacht.
Mehrbelastung ist ein schönes Stichwort, vielleicht mal über die Vermögensteuer und Erbschaftssteuer zu sprechen, weil, also wenn ich da auch nicht komplett falsch liege, liegt ihr da zumindest bei der Vermögensteuer auch diametral anders als jetzt SPD und Bündnis 90 die Grünen. Wie steht ihr zur Vermögensteuer und vielleicht dann auch in einem Aufwasch derzeitiger Ausgestaltung der Erbschaftssteuer? Passt die Erbschaftssteuer? Soll sie weg? Müsste man an der was machen?
Also über die Vermögenssteuer brauchen wir nicht reden. Sie wird ja nicht mehr erhoben. Das Vermögenssteuergesetz ist ja noch da, wie wir alle wissen. Ich glaube, da sollte man auch Abstand von nehmen. Das macht alles keinen Sinn, wie Substanzbesteuerung insgesamt keinen Sinn machen, wie ich finde. Also alles, was aus der Substanz als Ertrag ist, muss der Besteuerung unterworfen werden. Da kann man auch über die Höhe trefflich streiten. Aber die Substanz an sich ist ja für mich kein Ertragsbringer per se. Also dieser Soll-Ertragsbesteuerungsgedanke steckt ja dahinter. Da bin ich nicht so ein Freund davon. Und bei der Erbschaftssteuer brauchen wir erstmal meines Erachtens höhere Freibeträge langsam. Also das ist mal der Punkt, also in die andere Richtung gehen. Die sind nie angepasst worden oder lange nicht mehr angepasst worden. Da müssten wir nachdenken. Und wir müssen weiterhin, glaube ich, wenn wir die Erbschaftssteuer erhalten wollen, ich glaube, das ist gesellschaftspolitisch mehrheitsfähig in Deutschland. Es gibt gute Gründe, die Erbschaftssteuer wie andere Länder abzuschaffen, aber ich glaube, das ist in der Breite der Gesellschaft nicht vermittelbar. Aber dann müssen wir wenigstens weiterhin diese Verschonungsregelung für die Übertragung von Betriebsvermögen haben, damit nicht Arbeitsplätze gefährdet werden. So. Und das muss man sich angucken, wenn das Bundesverfassungsgericht dazu sich entscheidet. Unser Gesetz 2016 war gut, hat aber eine gewisse Komplexität geschaffen.
Dass die Vermögensteuer als solche ist, es gibt ja daneben auch noch die Milliardärssteuer, die auf UN-Ebene ja diskutiert wird. Wie wäre das aus Sicht der CDU, wenn das Ganze jetzt auf internationaler Ebene hereinkommt, ist so ein bisschen wie das Mindeststeuergesetz, also Pillar 3 sagen einige ja auch, auch die OECD denkt ja in solche Richtungen. Würde die CDU sich da dagegen wehren? Das ist ja keine Vermögensteuer, das ist ja eine Milliardärsteuer, ist ja ein Unterschied. Oder würde man sagen, da würden wir also auch aussteigen und mit uns gibt es das auch nicht, das ist eigentlich die gleiche Chose.
Ja, also ich finde, das ist erstmal jetzt ein politischer Kampfbegriff derzeit und man muss mal sehen, was da eigentlich auch hintersteckt. Was ist eigentlich die Megachip? Also ich habe da wenig Sympathien ehrlicherweise für und ich weiß auch nicht, ob es so sein muss, dass die UN, die hat genug Aufgaben, sich jetzt auch noch um die Steuerpolitik kümmern muss, aber das ist eine andere völkerrechtliche Frage. Also ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass wir uns solchen Vorschlägen in irgendeiner Form anschließen werden.
Vielen Dank. Das ist ein klares Statement. Ich habe meinen Kopf hier gerade nicht gefunden an der Stelle. Wohnungssituation ist auch noch ein großes Thema. Besteuerung der Immobilien. Also wir wissen alle, wenn man in Berlin wohnt und eine Wohnung finden möchte, hat man es nicht leicht. Man muss lange anstehen, bis man also vielleicht einen Termin zur Besichtigung bekommt. Ich glaube, wir sind uns alle einig über alle Parteien hinweg, dass das Ganze an der Stelle ja eigentlich nicht sein kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie will man das Ganze an der Stelle, wie will man das beheben? Da gibt es ja auch von den anderen, ich sage mal, Parteien Vorschläge zur Besteuerung. speziell zum Bereich der Immobilienbesteuerung, die aber nicht zwingendermaßen also in steuerliche Förderung gehen, sondern auch natürlich Verhinderung von Missbräuchen, Stichwort Share Deals und sowas, wie kann man da lesen, ja. Wie ist aus Sicht der CDU die Idee dazu? Ich habe ja jetzt gar nicht so viel gefunden, habe es aber vielleicht auch wirklich nicht gelesen. Gibt es da Vorschläge? Doch nochmal das Thema AFA, haben wir ja letztes Jahr auch in der jetzigen Ampel ja doch ein paar Maßnahmen auch immerhin ja gesehen, kleinere Maßnahmen. Sind das Überlegungen, die im Vordergrund stehen, oder ist es doch das Unternehmenssteuerrecht, wo der Fokus drauf liegt?
Also das Problem des Mangels an Wohnungen muss angegangen werden. Ich glaube aber, das werden wir steuerlich alleine nicht lösen können. Also wir haben ja mit dem 7b schon ESG einiges gemacht. Da muss man gucken, ob die Kriterien, da sind ja auch wieder Energieeffizienzkriterien genannt worden, ob das verhindert anscheinend viel mittlerweile, dass das in Anspruch genommen wird, wird mir jedenfalls in der Praxis gesagt. Aber wenn wir über Wohnungsbau an sich reden, sind da ganz andere Themen gefragt, also wie Baurecht und all die Dinge, die hier keine Rolle spielen, die verhindern eigentlich das derzeit im Wesentlichen, dass da die Dinge passieren. Und bei der Grunderwerbsteuer, glaube ich, wären wir gut beraten, uns das Ganze mal anzugucken, weil die Grunderwerbsteuer auch eine gewisse Komplexität erreicht hat, die kaum noch in der Praxis handelbar ist. Ich will nicht nur so Stichworte wie doppelte Anzeigepflicht etc., aber auch andere Fragestellungen. Also es sind ja mehrere Tatbestände, die zu einer Grunderwerbsteuer führen, die dann teilweise doppelt zu tragen kommen, gar nicht zum Tragen kommen. Also da gibt es ja Vorschläge, dass man das Kind mal wieder auf die Füße stellt. Ich wäre sehr dafür, dass man das zügig angeht, um da auch zu einer Lösung zu kommen. Wir haben in unserem Programm natürlich vorgesehen, nach wie vor, das ist aber eine Frage, ob die Länder das auch mitmachen, dass der erste Erwerb eines Familienwohnheims oder einer Wohnung von der Grunderwerbsteuer befreit wird. Die Hessen sind da vorgeprescht, die haben ja nicht das über die Grunderwerbsteuer geregelt, die haben so ein Hessengeld gemacht, aber dass man sozusagen da fördert, da war bis jetzt die Bereitschaft der Länder nicht so groß. Ich höre jetzt aber auch, dass da Gesprächsbereitschaft besteht. Denn wir müssen ja mal wissen, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Grunderwerbsteuer sind ja alles Steuern, wo wir als Bund wenig von haben, nämlich gar nichts. Alles Ländersache.
Ich bin ja gebürtiger Hesse, kriege ich eigentlich das Hessengeld, auch obwohl ich in Bayern wohne? Das muss ich mal rausfinden.
Aber nur bei Ersterwerb, ich, Christian, ich nehme mal an, dass du schon was erworben hast.
So war es schon wieder schiefgelaufen alles. Vielleicht aber eine gezielte Rückfrage mit Blick auf die Spekulationsfrist. Da gibt es ja auch Konkurrenzparteien, die sagen, die 10-jährige Spekufrist bei Immobilien, die muss weg. Wie steht ihr dazu?
Da gibt es keine offizielle Meinung im Wahlprogramm. Ich kann nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn man darüber politisch mal sprechen würde. Ob die Gründe, die für diese 10-jährige Spekulationsfrist mal gesprochen haben, noch so gegeben sind. Also ich habe da eine gewisse Offenheit, will ich ganz offen hier sagen. Das ist aber keine CDU-CSU-Meinung, abgestimmte Meinung. Das ist die Meinung von Fritz Günzler.
Okay. Ja, danke für die Klarstellung. Dann kommen wir zu unserem Lieblingsbereich, bei dem Arne und ich immer durch extreme Expertise glänzen können. Energiesteuern. Energiekosten sind ein wahnsinnig materielles Thema für die deutsche Wirtschaft, weil es da dummerweise in die falsche Richtung sich alles entwickelt hat. Und natürlich ist ein Teil der Kosten der Block der Energiesteuern. Wie schaut da euer Programm aus?
Auch das ist ja europäisch geregelt, was die Stromsteuer angeht. Interessanterweise sagen eigentlich alle Wahlprogramme, jedenfalls der vier Parteien, die auch in eurem Podcast vertreten sind, dass wir eine Senkung der Stromsteuer auf das europäische Minimum wollen. Was mich wundert, dass es noch keiner gemacht hat. Also auch die jetzige Ampel nicht. Also von daher ist man sich da, glaube ich, in der Zielrichtung einig, dass das runtergehen muss. Und das Gleiche gilt, was die Netzentgelte angeht. Wenn das alles alimentiert wird und wir wollen einen Netzausbau haben, dann kann das nicht auf die Strompreise komplett verteilt werden. Also wir müssen runter bei den Energiekosten. Und das sind zwei Parameter, das sollte man zügig angehen. Die Union wird ja auch ein Sofortprogramm vorlegen. Das soll ja am Bundesparteitag am 3. Februar vorgelegt werden. Ich könnte mir vorstellen, aber ob das so ist, weiß ich nicht, dass solche Dinge da auch drinstehen. Das sind nämlich Dinge, die man ganz schnell umsetzen kann. Also für mich, mein Wunsch wäre in so einem Sofortprogramm, dass da drin steht, Soli weg. Stromsteuer runter, also die Dinge, die man sofort machen kann und schnell umsetzen kann.
Ja, vielen Dank. Klare Aussage. Jetzt gucken wir auf die Uhr. Wir sind eigentlich genau durch mit unseren Fragen und haben eine Punktlandung hergestellt. Vielen lieben Dank für die klaren Worte. Vielen Dank für den Besuch. Ich glaube, man hat doch einiges mitgenommen, hoffe ich zumindest auf jeden Fall. Und wir werden natürlich jetzt ganz gespannt darauf warten, wie jetzt die Wahl dann auch ausgeht. Lange Zeit ist es ja nicht mehr. Diese Auffolge dürfte wahrscheinlich nicht kurz vor der Wahl auch gesendet werden, weil wir jetzt dann mal jede Woche quasi senden. Und übrigens, die Sendetermine haben sich an dem Aufnahmetermin orientiert und die sind einfach nur zufällig über die Sekretariate festgesetzt worden. Also das kann man eigentlich als Losverfahren quasi bezeichnen, würde ich denken. Wir wollen also da auch zur Unabhängigkeit natürlich tendieren. Ja, vielen Dank, Fritz, nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast und alles Gute auf jeden Fall.
Vielen lieben Dank für das nette Gespräch.
Danke auch von mir. Ciao zusammen.
Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.